Also das tatsächlich eher nicht. Mhm. Die Studien, also die globalen Studien für Deutschland sind ziemlich klar. Also 30% der Unternehmen in Deutschland befassen sich noch nicht mit KI oder noch nicht intensiv, was 30% echt krass ist, für das, dass KI die Disruption auf dem Arbeitsmarkt gerade ist.
Andererseits, Entschuldigung, ich finde es sogar fast, also andererseits finde ich es teilweise wieder viel, weil wenn ich mit vielen mich unterhalte, die meisten sagen, nee, also ChatGPT oder KI ist irgendwie so gar nicht bei denen im Ding. Deswegen wundert es mich gerade, dass es doch schon 70% sind, die sich damit beschäftigen.
Ja, das auf die muss man nochmal unterteilen. Ah. Von den 70% beginnen quasi, ich glaube, 25 oder 50% zu experimentieren und die anderen haben schon konkrete Use Cases.
Ah. Ja. Okay, verstehe.
Also das kommt man nicht entgegen und da habe ich gestern auch darüber gesprochen, also was für die auf Mitarbeitendenseite und auf Organisationsseite ein ganz wichtiger Punkt ist, es braucht eine klare und transparente Kommunikation, wie wollen wir KI in der Organisation einführen. Weil wenn der Mitarbeitende denkt, da rationalisiere ich meinen Arbeitsplatz selber weg damit, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeitende die KI-Technologien benutzen, verschwindend gering sein. Ja? Was wiederum den Gesamtfortschritt brutal aufhält. Ja? Wenn aber klar, und jetzt kann ich einfach ein Beispiel bei uns in der Organisation bleiben, wir wollen einen Mehrwert für uns als Unternehmen schaffen, damit wir auch langfristig auf dem Markt bestehen können und übrigens all eure Arbeitsplätze ersichern können, liebe Kollegen und Kolleginnen. Weil wenn wir es nämlich nicht tun, dann werden wir irgendwann von allen anderen überholt und dann kann ich die Arbeitsplätze nicht mehr halten. Also man muss genau in diesen Austausch agieren, es braucht einfach klare Vision und da fehlt es halt bei vielen Organisationen, gibt es einfach gar keine KI-Strategie, es gibt noch keine, die sich damit beschäftigen und das sehen wir in unserer Verantwortung, also wir werden auch Räume schaffen, wo Organisationen mit uns arbeiten können, wo wir, also jetzt gerade intern, wir bauen quasi gerade ein KI-Labor auf, wo wir einfach eine Experimentierumgebung für Mitarbeitende schaffen, wo man einfach sagt, ja, da können wir in einem safen Raum einfach Workshops stattfinden lassen, die Leute mitnehmen und sagen, hey, probier einfach mal aus und es gibt kein richtig oder falsch und es ist überhaupt nicht schlimm, ob du schon experimentiert hast oder noch keine Erfahrung, probier es einfach aus, weil für viele ist KI so abstrakt, dass sie sich nicht dran trauen und was halt am meisten funktioniert, damit wir Menschen befähigen, Dinge zu tun, ist, wenn wir sie Dinge erleben lassen, wenn wir Erlebnisse schaffen, wenn wir es am besten natürlich noch mit guten Emotionen verknüpfen und das finde ich so einen ultra spannenden Ansatz, weil für mich ist jeder Mitarbeitende der Experte oder die Expertin in seinem Fachbereich. Und wenn jetzt ein Experte versteht, also bei mir in der Organisation, das könnte vielleicht durch die KI irgendwie nur besser oder schneller gehen und mir vielleicht sogar Arbeit erleichtern, damit ich wieder meinen Fokus auf andere Dinge legen kann, ja, dann ist mega, weil dann kriegst du Use Cases aus quasi bottom-up von deinen Mitarbeitenden, die wir dann, da haben wir auch mittlerweile Prozesse, die wir dann versuchen zu strukturieren und zu filtern, zu schauen, was sind wirklich relevante Use Cases, um die dann auch umzusetzen. Ja. Und da muss ich schon sagen, auch vor meinem Hinzukommen, da muss ich echt nochmal Lanze für den Armin brechen, der hat da echt wirklich wahnsinnige Arbeit schon geleistet, weil ich eben den Vergleich zu anderen Organisationen habe, da ist man echt schon weit vorne und deswegen wollen wir da als Thought Leader auch vorausgehen und sagen, hey, schaut's mir so, kann es funktionieren.
Ja, ich finde es ganz interessant. Also ich glaube auch, dass viele denken, dass wenn man KI benutzt, dass man eben nicht arbeitet und ja, dass es dann nichts wert auch ist. Also ich habe jetzt auch einen Fall bei mir zum Beispiel, ich habe auch ChatGPT, auch die Pro-Version.
4o,
genau. Und ich habe, ich muss in den nächsten Tagen eine Rede halten. So. Und ich habe schon im Kopf gehabt, was ich sagen möchte, aber ich hatte weder die Zeit noch teilweise die Energie, mir jetzt eine Struktur zu überlegen. Also habe ich einfach das in ChatGPT mal reingegeben, habe gesagt, okay, das sind die Punkte, die ich nennen möchte. Schreib mir doch mal eine Rede raus. So, dann kam die Rede, dann habe ich mir das durchgelesen, okay, dann habe ich es verfeinert. Jetzt habe ich eine Rede und jetzt weiß ich, das ist genau so, wie ich es mir vorstelle, jetzt muss ich es nur noch in meinen eigenen Worten umwandeln. Und die Energie, die ich jetzt aufbringe, ist eigentlich die, wie ich die Rede dann am Ende präsentieren werde. Und das ist ja am Ende auch das Entscheidendere eigentlich, meistens bei Reden zum Beispiel, dass es gar nicht so arg darauf ankommt, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und da habe ich dann die Kraft und die Energie, die ich dann da reinnehme. Und für mich ist das eine extreme Erleichterung.
Ja, total. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir sowohl individuell als Organisation und tatsächlich auch als Gesellschaft, glaube ich, da hinkommen, KI stellt uns vor ganz, ganz viele Herausforderungen. Das ist ohne Zweifel. Sascha Lobo hat in einem Workshop, wo ich mal war, in einem Impuls mal gesagt, das fand ich ganz gut, die negativen Ergebnisse von KI, die kann man automatisch. Für alle Guten müssen wir uns echt anstrengen und viel dafür tun. Und ich glaube einfach an das Gute, weil, nochmal, die schlechte Seite der Macht, die machen eh schon viel, viel mehr, weil die keine EU-AI-Act haben, keine Datenschutzregulatorien, das interessiert dann einfach nicht. Also von daher, glaube ich, müssen wir uns einfach schauen, wie wir uns dahingehend befähigen können, dass einfach Menschen mehr darüber wissen. Mhm. Und auch das habe ich mir zur Aufgabe und in Teilnahme mit dem Buch gemacht, einfach mehr darüber zu informieren, damit ja, wir einfach verstehen, was sind die Herausforderungen, was sind denn Deepfakes, warum sollte ich nicht jeden Bildern, die irgendwo in Social Media publiziert werden, auch Glauben schenken, sondern vielleicht mit meinem eigenen und neben der KI haben wir auch noch HI, die Human Intelligence, also das darf man auch nicht vergessen und darum wird ja ein Future Skill wird sein, kritisches Denken, dass wir kritisches Denken einfach viel mehr fördern, aber wie gesagt, dafür muss ich einfach, und wenn ich nie weiß, dass KI wirklich sehr gut Bilder in Deepfakes erstellen kann, dann werde ich immer glauben, dass der Putin den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Ja, okay. Ja, aber ja. Weil er einfach dort steht und den Preis in Empfang nimmt. Aber dass ja, das vermutlich nicht so sein wird, da werden wir drei uns sicher einig sein, dass das nicht der Fall ist.
Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ja. Ja, aber dieses kritische Hinterfragen oder kritisches Nachdenken, das ist auch, glaube ich, etwas, was wirklich in der Schule gefördert werden muss. Und das wird's halt, glaube ich, noch nicht so.
Boah, jetzt hast du ein Fass aufgemacht, Shirin. also da könnte man sicher auch noch mal ganz, ganz lange
diskutieren. Du hast ja schulpflichtige Kinder, genau. Das heißt, du steckst da ja voll drin.
Total. Also da würde ich es an der Stelle ein bisschen abkürzen, weil ich bin bei dir. Also ich glaube, wir müssen unser Schulsystem einfach ziemlich zeitnah ändern. Aber spätestens hier, wenn es da die digitale Fitness und den Digitalisierungsgrad viele Einrichtungen, jetzt geht meine Tochter in Furth aufs Gymnasium und würde sagen, das ist auf alle Fälle schon weiter als manche andere Gymnasien, die ich kenne, aber da gibt es halt im Bildungswesen gibt's halt ganz, ganz viel, aus meiner Sicht wieder ganz viel Potenzial, ja, wo man einfach sagt, da kann man so viele Dinge besser tun, aber das ist halt leider ein träges System. Ja, ja. Das funktioniert halt sehr träge und an was ich vorher aber nur kurz anknüpfen wollen würde, weil ich das Wording so schön finde, also vor allem hinzukommen und es geht wieder in Richtung, wie sehen wir denn die KI und ich sehe es einfach als eine Art Superpower, als einen Assistenten oder als eine Assistentin, die auf einmal für jeden und für jede zugänglich ist und wir haben quasi bei der Bayerischen einen internen Chatbot, der ist ja nicht ans Internet angeknüpft, somit kann ich dort quasi gerade 70 Test-User den internen verproben und Firmen, also relevantes Firmenwissen da drinnen befragen, weil es einfach safe ist. Und der heißt Robin. Und die Idee dahinter ist, jeder Superheld und jede Superheldin hat seinen Assistenten. Und daher kommt es quasi, dass der Robin heißt. Und das fand ich, dieses Wording sehr, sehr nett eigentlich.
Vom Batman. Ja, genau. Ja, schön. Janine, wollen wir noch ein bisschen so über die mentale Gesundheit, Burnout und so sprechen? Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch sehr ganz spannend.
Gerne. Weil das ist jetzt so ein bisschen, also ich habe dir jetzt nämlich die ganze Zeit so wahnsinnig spannend oder aufmerksam zugehört, weil das halt was komplett Neues jetzt auch bei mir ist, weil eben jetzt ist mein Studium ja noch gar nicht so lange her. Aber ich würde mal sagen, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und so ungefähr 3 Monate später ist ChatGPT auf dem Markt oder in vielen Studenteneinrichtungen aufgekommen. Genau, das heißt, ich habe das eigentlich gar nicht im Studium irgendwie gehabt. Und was bei mir halt eher so auch immer war, waren halt so diese 3 bis 4 Maßnahmen, die du am Anfang auch gesagt hast. Also eben einmal die mentale Gesundheit, der soziale Kontakt, die Ernährung und die Bewegung. Das waren so diese 4 Basispunkte. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, vor allem wenn man eben jetzt auch im Berufsleben schaut, kommt ja eigentlich KI auch dazu. Aber jetzt würde ich gerne nochmal zurück eben auf die Punkte, die ich eben hatte. Gibt es Sachen, die du im Unternehmen siehst, die einfach falsch laufen, die wahnsinnig viel Energieraum, die du als allererstes ändern würdest bei jedem, wenn man jetzt eben sagt, man guckt mehr so auf mal die mentale Gesundheit und Burnout immer?
Also das ist ein guter Punkt und ich würde jetzt sagen, es gibt natürlich nicht die ganz einfache Antwort, weil sonst würden es hoffentlich mehr machen, aber was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, weil ich das immer feststelle, ist, dass wir grundsätzlich mal mehr wieder miteinander sprechen. Mhm. Ja, dass wir mehr in den Dialog gehen. Das über hybride Arbeitsformen oder Remote-Arbeitsformen natürlich nicht mehr ganz so leicht, weil ich erlebe Menschen natürlich nicht mehr live, spüre im wahrsten Sinne des Wortes diese zwischenmenschliche Energie natürlich auch nicht mehr so, sondern ich glaube, die Anforderungen an jeden und jede Einzelnen werden höher. Und was ich an der Stelle gerne auch hierfür eine Lanze brechen wollen würde, ist, wir müssen aufhören, in der Organisation den Ball hin und her zu werfen, wessen Aufgabe es denn wäre, sich für die Gesundheit einzusetzen. Ja? Weil ich erlebe oft, dass Mitarbeiter sagen, ja, aber da muss ich meine Führungskraft oder mein Unternehmen drum kümmern und die Führungskräfte sagen, nee, ich habe selber genug zu tun, also ich muss es selber machen. Und die Organisationen sagen, nee, das ist Aufgabe der Mitarbeitenden. Jeder hat, wenn es um bewusstes und gesundes Verhalten geht, eine Führungsverantwortung. Ich habe eine Eigenverantwortung für meine eigene Gesundheit. Ich kann, und da würde ich gerne jeden empowern, ich kann sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder ich gehe nicht in das Meeting. Oder ich sage nicht allen Meetings zu, weil ich einfach gar keine zeitliche Ressource mehr habe. Da würde ich als praktisches Beispiel jemanden mitgeben, der sagt, jetzt war ich viermal in dem gleichen Meeting, ohne dass ich irgendeinen relevanten Redebeitrag hatte. Dann fühl dich befähigt, bitte den Meeting-Einladenden zu fragen, muss ich dabei sein? Ich habe jetzt viermal nichts gesagt, keinen Beitrag geleistet. Ich kann dann komplett was Produktiveres machen.
Ja.
Führungskräfte, glaube ich, stehen in so einer tatsächlich in einer schwierigen Verantwortung, weil die eine Führungsverantwortung für ihr Team haben. Viele, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun hatte, aber auch selbst quasi an, ich mag nicht sagen Energielosigkeit, aber selber schauen müssen, wie heute denn meinen eigenen Akku hoch, wie kann ich aber gleichzeitig als Vorbild für meine Kollegen und Kolleginnen oder für mein Team fungieren. Da darf ich auch nächstes Jahr wieder mit sehr vielen Führungskräften arbeiten, genau zu dem Thema. Und die Organisation hat natürlich eine Verantwortung, um Rahmenbedingungen zu schaffen, nämlich zum Beispiel, wie gestalten wir unsere Räume, ja, oder wie ist generell unsere Meetingkultur. Also von daher, glaube ich, muss man auf unterschiedlichen Ebenen einfach mehr in den Dialog und in den Austausch gehen, weil was mir dann Energie zieht, kann halt sehr individuell sein. Also es kann von fehlender Wertschätzung über schlechte, das weißt du vielleicht viel, viel besser über dein Studium als ihr, über fehlende, einfach den ergonomischen Arbeitsplatz. Ja. Also es können echt ganz, ganz viele Faktoren sein, die da einzahlen. Und da gibt es gute Checks und Systeme und Assessments, mit denen man anonym in ein Team einfach mal reingehen kann, im Sinne von, wie schaut es denn mit der mentalen Gesundheit aus? Also das wäre, wenn eine Organisation oder ein Team sagt, hey, wir wollen gerne daran arbeiten, entweder in den offenen Dialog gehen oder ein anonymisiertes Assessment machen, um einfach irgendeine Ausgangssituation zu haben. Ja, und dann raut man auch nicht in das Blaue rein. Und das kommt quasi von mir auch sehr stark aus der Trainingswissenschaft. Nochmal, wenn jemand sagt, hey Hannes, ich laufe jetzt immer mit einer Pulsfrequenz von 140, ich sage, ja, super, aber keine Ahnung, wo deine maximale Herzfrequenz liegt. Ja. Das heißt, da müssen wir erst mal einen Test machen, ja, oder irgendeine Form von Assessment.
Ich finde ja so ein bisschen dieses Thema Burnout, ich meine, das ist jetzt mehr oder weniger immer mehr in aller Munde. Andererseits habe ich so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Trend geworden, also dass es auch teilweise cool ist, habe ich so das Gefühl irgendwie. Und dann wiederum auch, dass es so ein bisschen belächelt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde es, ich glaube, es muss dafür auch allgemein erstmal in der Gesellschaft noch ein anderes, wie sagt man denn, so ein anderes Bild dafür geschaffen werden.
Also ich würde challengen, dass es Mode ist. Ja. Ich würde eher sagen, ich glaube, das war schon immer so hoch. Bloß man hat früher nicht so viel darüber gesprochen, über das Thema. Ja. Und jetzt, glaube ich, gibt es mehr Menschen, die sagen, okay, also und toi 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 ist es so, dass er sagt, es ist erstmal gar nichts Schlimmes, ja, aber sprich drüber. Ja. Sprich drüber, dass dir nicht gut geht. Sprich drüber, dass ich mir vielleicht wiederholt ausgebrannt fühle. Sprich mit entweder dir Vertrauten oder auch mit professionellen, ausgebildeten Menschen darüber, dass du nicht mehr gut schlafen kannst. Oder. Dass es viele Betroffene gibt, macht die Sache erstmal nicht gut, aber soll andere befähigen, zu sagen, ich bin nicht allein. Also es gibt Menschen, und ich nehme mich nicht aus, ich würde nicht sagen, dass ich in einem Burnout war, aber dass ich auch Zeiten hatte in meiner Selbstständigkeit, wo ich sehr energielos waren. Ich bin total froh, dass meine Frau sehr stark seit jetzt 22 Jahren an meiner Seite ist und die echt in vielen Bereichen auch für mich ein Coach ist, aber dass ich auch im Freundeskreis ein, zwei Leute habe, an die mir in meinen energielosen Zeiten hinwenden konnte, weil ich einfach weiß, das hilft nicht, wenn du das mit dir selber ausmachst, ja, sondern du mir persönlich, komm bloß bei mir bleiben, hat so unfassbar gut getan, auch mit anderen Menschen einfach darüber zu sprechen, weil dann sagst du wieder Blick nach vorne, dann, also für mich war Pandemie war so ein harter Cut, weil einfach mein Geschäft halt 7 Monate zu war. Ja. Ich bin froh, dass ich in Deutschland war, weil wir haben gute Fördermittel bekommen, wir sind unterstützt worden. Nichtsdestotrotz war der Laden erst mal 7 Monate zu und es gibt natürlich schon, gab auch Nachwirkungen, weil Mitglieder gekündigt haben, weil du halt eine Zeit brauchst, um wieder aufzubauen und. Aber das war für mich so eine Phase, wo ich zum ersten Mal bei mir im beruflichen Dasein gemerkt habe, okay, jetzt geht es irgendwie nicht nur noch bergauf, ja, sondern jetzt steht es, beziehungsweise jetzt fällst eigentlich gerade ab. Ja. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass das Thema immer schon hoch war, dass einfach gerade mehr Menschen drüber sprechen. Und wie immer wird es Menschen geben, die das als Vorwand benutzen, um vielleicht einfach gerade mal ein paar Tage, Wochen weniger zu arbeiten.
Das sowieso, genau, ja, klar.
Die gibt es halt leider immer in so einem System.
Ja. Ja, wir sind aber auch momentan in so einer Hustle-Gesellschaft. Und das meinte ich mit, es ist auch cool, glaube ich, dass man sagt so, oh, mein ganzer Terminkalender ist voll und nee, ich habe keine Zeit.
Es, okay.
Ja, so genau, das meinte ich noch mit cool sein.
Ja,
also,
total.
Dass das schon so fast so wie so Statussymbol ist, weißt du?
Ja. Ich bin erfolgreich und ich arbeite so viel, dass ich eigentlich schon Burnout
kurz vorm Burnout.
Das ist super. Da gibt es ein amerikanisches Unternehmen, Exos, die haben, glaube ich, so eine Aktion von Stop the Hustle und Start the Energy oder irgendwie so, glaube ich, hieß es. Und genau da, also jetzt verstehe ich das und da bin ich dabei. Also das darf und soll kein Statussymbol sein, weil nur weil jemand viel arbeitet, bedeutet das überhaupt nicht, dass der produktiv und mit Outcome arbeitet. Ja?
Richtig.
Nur weil
der
als erster kommt und als letzter geht, ist wie gesagt überhaupt nicht gesagt, dass das Ergebnis besser ist als das, was jemand vielleicht in einer Stunde Arbeit zusammenbringt.
Ja.
Und also dahingehend, glaube ich, sollten wir uns als Organisationen und Gesellschaft verändern, dass nicht die Zeit relevant ist, sondern das Ergebnis relevant ist, das da hinten rauskommt. Und dann würde sich vielleicht da ein Shift ergeben. Und nochmal rein wissenschaftlich runtergebrochen, kann das auf Dauer nicht leistungsfähig sein. Weil, wie gesagt, das wissen wir, also hier wieder aus dem Training, Wachstum und Erfolg ist quasi der Wechsel zwischen Belastung und Erholung. Das heißt, wenn wir Belastung über irgendeinen äußeren Reiz haben, jetzt wieder klassisch, ich mache Muskeltraining, dann kriege ich einen Trainingsreiz und der Wachstum oder das Wachstum von meinem Muskel findet ja nicht statt während des Trainings, sondern es findet in der Erholungsphase statt. Und genau so ist es im Arbeitskontext, wenn es um Weiterentwicklung, um Leistungsfähigkeit geht, ist überhaupt nicht anders. Das heißt, wenn ich dauerhaft Stress draus gebe, dann kämen wir eher im Sport, würde man sagen, in ein Übertraining. Ja, das heißt, du bist weniger kreativ, du bist weniger belastbar, du bist öfters krank, dein Immunsystem ist kaputt und genauso sind ja die Symptome, wenn jemand in ein Burnout rutscht. Und was da ein guter Punkt ist, Shirin, wir fragen oder haben in der Vergangenheit oft Leute gefragt, Hannes, wo ist denn, gerade aus dem selbstständigen Kontext, woran erkenne ich denn, dass mir Arbeit nur Energie gibt? Und wo bin ich quasi auf dem Weg, in so ein Workaholiker-Dasein zu gehen? Ja? Und meine Antwort, das ist keine Wissenschaft, das ist einfach nur meine Antwort, die ich da gebe, ist, wenn du bemerkst, dass du wiederholt energiegebendes menschliches Verhalten zugunsten von noch mehr Arbeit vernachlässigst. Beispiel, du arbeitest am Abend lieber nur an der Präsentation, als deinen Schlafrhythmus einzuhalten. Du triffst dich nicht mehr mit deinen Freunden, weil du noch Projekte fertig machen musst oder magst. Ja. Und wenn das wiederholt auffällt, wie gesagt, da kann es immer Phasen, und das ist bei mir auch nicht anders, es gibt natürlich immer Phasen, wo das so ist, aber wenn du merkst, es geht über einen längeren Zeitraum, dann würde ich sagen, höre mal besser in dich rein, weil ich glaube, du bist gerade auf einem ganz schmalen Grat unterwegs.
Gleichzeitig
Input.
Magst du als erstes?
Ja, ich habe da eine ganz kurze, weiß nicht, Anekdote oder wie man das jetzt nennen mag. Ich habe nämlich angefangen, es gibt ja jetzt gerade auf Netflix, ist ja ganz neu, das ist eigentlich Buch und Hörbuch Achtsam Morden, ist ja jetzt eine Serie rausgekommen. Und da war auch so ein Punkt, erste Folge, ich glaube so gefühlt in den ersten 10 Minuten, wo das Thema aufkam, dass, um den es eigentlich geht, der kam 10 Minuten zu spät zu seinem ersten Achtsamkeitstrainingstermin quasi. Und das, was er gesagt hat, der Achtsamkeitstrainer, war, dass er schon daran erkennen konnte, wie wichtig ihm eigentlich seine Gesundheit und sowas ist, weil anscheinend, auch wenn es nur 10 Minuten waren, diese 10 Minuten wichtiger waren, noch im Büro zu bleiben, noch irgendeine Mail zu antworten, als sich diese Zeit, die er eigentlich für sein Wohlbefinden gebucht hat, nicht eingehalten hat. Und das ist eigentlich genau das. Und da ist mir dann auch wieder selber bewusst geworden, weil ich zurzeit wahnsinniges Thema habe, das einzuhalten, dass ich in Sport gehe. Weil dann, klar, ist man müde und dann das und dann mache ich aber das noch schnell fertig. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich sollte mir das bewusst sein, dass das Zeit ist, die ich mir anscheinend nicht nehmen möchte für meine Gesundheit. Und jetzt weiß ich eigentlich selber, wie wichtig das ist, dass man sich daran, dass man was dafür macht. Ne?
Also Janine, ich glaube erstens, man muss hier kein schlechtes Gewissen haben, weil da geht es jedem so. Also ja. Du bist ja nur ein Mensch und bist nicht in allen Belangen immer perfekt, ja, sondern dann, also super ist ja, dass dir das auffällt, ja, dass du genau diese Reflektiertheit ja jetzt besitzt. Und bei mir ist auch ganz oft so, und ich muss sagen, ich habe dann oft meine Frau als Reflektor quasi, die dann sagt, wow, Hannes, jetzt geh endlich wieder zum Laffer. Ja. Ja, weil ich sagt, okay, das ist schon nimmer. Und was meine, also was meine Kinder total merken, ist, die sind da auch super, also mein Bub ist Simon und meine Tochter ist 13, die erkennen, wenn es mir nicht gut geht, weil ich in der Früh weder pfeife noch singe. Also genau, also die erkennen das total, also ich bin halt, ich stehe in der Früh auf und da bin ich in der Regel sehr, sehr gut gelaunt und wie gesagt, sing dann oder pfeife oder mach irgendwas. So kannten mich quasi meine Mitglieder aus dem Studio früher auch, die haben immer gewusst, oh, jetzt pfeift es, der Hannes wieder da. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wissen die ja, oh, irgendwie, also ist für mich dann einmal so dieses im Außen tatsächlich sehr gut. Und was ich versuche auch im Buch quasi zu vermitteln, ich persönlich versuche eine 80-100-Regel zu leben, dass ich versuche in 80% meiner Zeit 100% dessen, was ich erpredige nach draußen, richtig zu machen. Und in 20% meiner Zeit ist mir völlig wurscht. Ja, da ist ich nicht gesund, da trinke ich auf die Nacht mal was, dann gehe ich mit Freunden feiern oder halte mich mal nicht an meinen Schlafrhythmus. Aber das sind nur 20% meiner Zeit. Und ich erlebe halt, dass ich ganz viele Menschen aus einem eher 20-100-Rhythmus hole. Die versuchen in 20% ihrer Zeit 100% zu erreichen. Und aus meiner Sicht geht es überhaupt gar nicht darum, die 80-100 oder 100-100 zu erreichen, sondern es geht darum, sie den 80-100 anzunähern. Weil wenn du halt 20-100 fährst und durch mehr Achtsamkeit, durch mehr Energie, durch unterschiedliche Tools, die du an der Hand hast, auf 25, das ist super, weil dann hast du 5% mehr, als du vorher gehabt hast. Und da bin ich totaler Fan von Tiny Habits oder so 1%-Methoden zu sagen, lass uns einfach diesen Schritt der Veränderung einfach echt klar machen und alles, was du heute besser machst als gestern, ist super.
Das
muss man einfach Menschen mit an die Hand geben, zu sagen, ist diese Veränderung kann und wird nicht von heute auf morgen stattfinden, auch wenn das in vielen sozialen Medien so propagiert wird, als würde das funktionieren, jetzt halt endlich mental frei in 6 Wochen, sage ich, das ist ein guter Einstieg, aber das muss ja auch dauerhaft irgendwie funktionieren. Und ich glaube, was mir da auch so konditioniert, ich habe halt in der Vergangenheit aufgrund von meiner ersten beruflichen Selbstständigkeit schon mit vielen Menschen gearbeitet, die halt sehr, sehr energielos waren, die mir gesagt haben, Hannes, ich bin kaputt von der Arbeit, ich brauche einen Ausgleich zur Arbeit, ich bin ausgebrannt von der Arbeit, dass mir das, glaube ich, schon sehr stark konditioniert hat, weil ich halt weiß, was das mit der Leistungsfähigkeit dann macht, nämlich die ist halt nicht mehr gut vorhanden. Und aber halt nicht nur im Arbeitsleben, sondern die ist dann im Privatleben nicht mehr vorhanden.
Ja. Das ist ein ganz guter Übergang zu einer Frage, die ich noch hatte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt eben die Zuhörer, die jetzt gerade die Folge hören, sind bestimmt einige dabei, die sich denken, okay, würde ich vielleicht auch gern mal jetzt so nach und nach den einen oder anderen Schritt angehen. Du hattest ja eben jetzt zum Beispiel am Anfang haben wir gesagt, dass man eben, wenn man 5 Termine hat, von denen man 4 eigentlich hätte nicht anwesend sein müssen, dass man dann mal beim 5. sagt, muss ich da überhaupt anwesen sein. Es ist jetzt vielleicht sowas, was dem einen leicht fällt, dem anderen schwer, da direkt seinen Vorgesetzten das zu sagen. Gibt es irgendwie so andere ganz kleine Habits, wo du sagst, die man einfach als erstes mal umstellen könnte?
Also ich würde noch einen Schritt weiter vorne starten, was ich ja immer versuche, allen Coaches und in jedem Workshop mit an die Hand zu geben. Nimm dir einfach mal 10 Minuten Zeit. Sitzt in einen für dich energiegebenden Raum oder begib dich in einen Ort, nimm einen Stift und einen Zettel, sehr analog mit und schreib dir einfach mal auf, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie. ganz eine simple und einfache Übung, weil ich habe in so vielen Workshops erlebt, dass ganz viele Menschen definieren können, was ihnen Energie zieht, aber nichts aufschreiben können, was ihnen Energie gibt. Mhm. Das ist natürlich sehr schade, dass das so ist, aber da beginnt halt diese erste Reflexion und dann würde ich sagen, okay, und dann ist die Rechnung eigentlich einfach. Also sofern es funktioniert, versucht das, was die Energie zieht, aus dem Leben ab oder rauszuhalten. Ja. Da gibt es sicher Dinge, weil wenn jetzt da ganz groß die Arbeit drinsteht, dann sage ich, okay, dann kündige deinen Job und geh woanders. Ich würde sagen, okay, dann schau mir, welche Möglichkeiten hast du in deiner Firma, andere Position, anderes Team, sie dort zu verändern, weil das ja im Sinne der Organisation ist, weil die sicher auch nicht froh sind, wenn sie Mitarbeitenden verlieren. Und wenn es ja dann gar nicht geht, okay, dann muss man sich vielleicht anders orientieren. Aber es gibt so viel zwischen kündigen und ich bleib da, wo ich jetzt bin. Also da gibt es ja ganz eine große Bandbreite dazwischen. Also das wäre ein Punkt und dann ist es halt sehr abhängig davon, was quasi das Ziel ist. Also ein Beispiel kann sein, wenn jemand sagt, Hannes, ich mag mehr Bewegung in meinen Arbeitsalltag bekommen, dann kann das auch ein ganz einfaches Habit sein. Immer wenn ein Meeting endet, ändere ich meine Arbeitsposition. Also das heißt, wenn ihr einen höhenverstellbaren Schreibtisch, und das ist in vielen Bereichen mittlerweile Standard, dann hast du halt ganz, ganz viele Trigger, weil wenn du viele Online-Meetings hast, dann ist jedes Enden eines Meetings die Aufgabe, ich fahre meinen Tisch hoch oder fahre wieder runter. Und dann habe ich zumindest schon mal an meinem Ort mehr Bewegung. Ja. Und jetzt kann ich das ist so Tiny Habits Prinzip von BJ Fogg, glaube ich, heißt er. Aus Amerika, Arbeitspsychologe. Die 1%-Methode ist wieder von wem anders, aber es geht so grundsätzlich in die gleiche Richtung. Jetzt kann ich sagen, okay, und wenn ich aber auch weiß, dass Flüssigkeitshaushalt wichtig ist für die Leistungsfähigkeit von meinem Gehirn, dann kann ich das quasi bis ins Unendliche koppeln. Also das nennt sich Gewohnheitskopplung, dass ich an eine bestehende Gewohnheit in meinem Alltag eine neue, gute Gewohnheit koppel. Also immer wenn ein Meeting endet, ändere ich meine Arbeitsposition und trinke einen Schluck Wasser. Also so kannst du es quasi, also das darf man nicht ins Unermessliche, weil dann schafft man es nicht mehr ins nächste Meeting, wenn quasi die Zeit zu groß dazwischen ist. Aber vom Prinzip, glaube ich, hat man es verstanden, wie das funktioniert. Ja. Und das Geilste, also wie es am meisten hängen bleibt, ist, wenn du für dich nur irgendwas ausmachst, wie du das Einhalten dieser neuen Gewohnheit feierst. Ja, also das kann ein Ausschrei sein, das kann irgendeine Faust ballen und sich selber zujubeln sein, weil das verankert das neue Verhalten. Körper, das heißt, wenn du weißt, jetzt habe ich das Meeting geendet und ich habe meine Arbeitsposition, dann feier den Moment für dich. Also feiern laut oder feiern in dir, aber feier den Moment, weil das maßgeblich, also Emotions create Habits. Ja, es ist einfach, wenn wir Emotionen haben, dann verankern wir Verhalten. Und das ist echt, das ist spitze.
Ja, das stimmt. Und Emotion heißt ja Energy in Motion. Ja. Ist ja auch, genau. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei dir, dass du selber nach der 80-100-Regel quasi lebst. Du hast bestimmt Tage, an denen dir dann so komplett die Motivation mal fehlt, auf dich selber zu achten und so weiter. Was machst du dann an diesen Tagen? Sagst du einfach, okay, fuck it? Oder sagst du, okay, ja?
Ja, also wie gesagt, weil ich es einfach für mich so committed habe, dass es nicht schlimm ist, dass es diese Tage gibt und nochmal das an jeden und jede, die zuhört, das ist überhaupt nicht schlimm. Nochmal, wenn es 5 von 7 Tagen die Regel ist, dass es so ist, dann, wie gesagt, würde ich schauen, können wir das Verhältnis irgendwie verändern und wie können wir da klar starten, aber ansonsten nochmal, das ist einfach, das gehört aus meiner Sicht zum Menschsein dazu und das ist einfach ganz normal.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch nochmal betont jetzt für alle, weil wir jetzt schon viel geredet haben, okay, was kann man alles besser machen, aber dass man auch mal sagt, hey, es ist in Ordnung.
Ja, absolut. Also wie gesagt,
dass man auch mal nichts. Ja,
genau das. Also das ist zu akzeptieren. Man muss sich halt immer nur bewusst sein, wie ist dieses Verhältnis einfach. Also ist dieser mir ist wurscht Faktor sehr, sehr hoch und kommt oft vor. Und nochmal, ist ja immer abhängig davon, wo will ich denn auch als Mensch hin? Also bin ich zufrieden, so wie es ist? Ja, dann muss man sich ja ehrlich die Frage stellen, okay, muss dann überhaupt irgendwas ändern? Ich habe in der Vergangenheit mit ganz viel Leuten zusammengearbeitet und das ist jetzt wieder so ein bisschen diese Akku-Thematik und wir haben das damals sehr, sehr, also mit wirklichem Assessment und mit einer Herzfrequenz oder Herzraten, Variabilitätsmessung, Stress und Erholung sehr krass messen können und auch sehr detailliert. Also gibt es gute Anbieter wie First Beat zum Beispiel, da kannst du ein Lifestyle Assessment machen, das ist dann eine 3-Tage-Messung, das ist wie so ein Langzeit-EKG quasi drauf. Schreibst Protokoll, was habe ich gemacht und dann wird quasi die Auswertung über dein Protokoll gelegt und dann sagst du sehr, sehr gut, wie dein Herz als Messer auf Stress reagiert. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich eigentlich raus möchte, ich habe halt da mit so vielen Menschen gearbeitet, die jahrelang dachten, sie hätten 100%, weil sie deren 70% halt für die irgendwann wie 100% angefüllt haben. Das heißt, die wussten eigentlich gar nicht, wie viel Potenzial nur in denen drin ist, und genau darum geht es mir. Mir geht es überhaupt nicht darum zu definieren, dass irgendjemand irgendwas nicht kann oder irgendwas schlecht macht, sondern das ist Zeit meines Berufslebens, ist das meine Motivation und Vision, dafür zu sorgen, dass Menschen mehr Energie und Unternehmen engagiertere Mitarbeitenden haben und sie einfach dessen bewusst zu werden und sagen, hey, wie krass, wenn du schon dachtest, das sind deine 100%. Ja, es sind aber nur 70. Ja, und das kannst du natürlich nicht so 100% messen, aber ihr wisst, glaube ich, wo ihr rauskommt. Genau. Zu sagen, hey, schau mal, was eigentlich nur in dir drin wäre. Und nochmal, da geht es jetzt nicht zwangsläufig immer um sportlichen Erfolg, sondern um Energie, um vielleicht nach der Arbeit nur mit meinen Kindern Zeit zum Verbringen, um vielleicht mein eigenes Hobby nur ausüben zu wollen. Oder. Also es gibt so viele Ideen, die man halt mit einem vollen Akku viel besser machen kann, als wenn der Akku bloß so halb voll ist.
Ja. Jetzt mit Blick mal auf die Zeit, habe ich nämlich schon gesehen, dass wir schon über eine Stunde uns unterhalten.
Und schneiden dann, dass weniger werden.
Nee, das sind so wertvolle Minuten, die möchte ich eigentlich nicht schneiden. Aber ich würde mal ganz kurz die Janine fragen, ob sie noch eine wichtige Frage hat, bevor wir in die zweite Smalltalk-Runde gehen. Jetzt schaut sie mich an, denkt sie, oh, ich habe noch so viele Fragen.
Nee, ich weiß nicht, eigentlich, ja, wie am Anfang schon gesagt, ich glaube, wir können wahrscheinlich zu jedem einzelnen Thema, ob es der Schlaf ist, ob es die Gewohnheiten daheim sind, was auch immer, ich glaube, wir können wahrscheinlich zu jedem eine einzelne Folge machen, ne?
Vielleicht ist auch das Potenzial für eine zweite Podcast-Folge darüber.
Ja. Nee, ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt langsam ein Ende finden. Jetzt ist es jetzt eine harte Abmoderation. Also es kommt ja eh noch die zweite
Smalltalk-Runde.
Smalltalk-Runde. Aber weil ich eben auch glaube, das ist für viele Zuhörer, es sind ja sehr, sehr viele Informationen. Und das war so ein Punkt, den, das weiß ich auch, das habe ich manchmal bei unseren Podcast-Folgen, wenn es um solche Themen ging oder auch bei den Beiträgen, schreibe ich das ja auch gerne immer mit dazu, dass, was du eigentlich gesagt hast, dass es okay ist, wenn man mal was, einfach mal einen Tag hat, wo nichts passiert, wo man vielleicht den ganzen Tag auf dem Sofa chillt und irgendwas snackt, und dann ist es auch gut, weil ich glaube, dass es für viele auch wiederum ein Stressfaktor ist, wenn man weiß, oh Gott, ich muss das machen und jetzt habe ich heute nicht meine 10.000 Schritte und oh Gott, jetzt bin ich so ein schlechter Mensch und das ist ganz furchtbar. Und deswegen glaube ich, ist es vielleicht jetzt gerade für viele sehr viel Input und das muss jetzt, glaube ich, mal kurz sitzen und wirken. Und man sollte sich trotzdem bewusst sein, alles ist gut.
Absolut. Und vielleicht nehmen wir ja die Zuhörenden einfach mit in die Pflicht. Die können ja einfach kommentieren oder mit euch in Kontakt treten, wenn es irgendein Spezialthema gibt, zu sagen, hey, oh, da würde man den Hannes gerne nochmal dazu hören. Und dann wäre er ja ganz, ganz bereit, das nochmal zu tun, weil das finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit so verfliegt und wenn man sie einfach nur echt nur wahrscheinlich nur Stunden weiter unterhalten könnte. Und gleichzeitig weiß ich, dass irgendwann muss ein Punkt sein.
Genau. Deswegen, das hast du jetzt eine super schöne Überleitung für mich gemacht. Also, wer irgendwie noch eine Frage hat, der kann einfach mal uns schreiben, gerne an podcast@stilgenuss.com. Und natürlich, lieber Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin, du darfst natürlich auch sehr gerne diese Folge einfach an jemanden weiterleiten, wo du sagst, so Mensch, dieses Thema ist genau das Richtige für diese Person und der könnte dich vielleicht damit ein bisschen weiterhelfen. Also, auch das gerne, wir freuen uns darüber. So. Jetzt kommen wir zur zweiten Smalltalk-Runde.
Juhu.
Hannes, dein persönlicher Genusstipp?
Das Green Leaf in Erding. Das ist ein veganes Restaurant und die haben unfassbar gute Küche. Aber vorher anmelden und reservieren.
Das stimmt. Ja. Mag ich auch sehr gerne. Ja. Okay, mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Rotwein trinken in deinem Fall? Und über welches Thema würdest du mit dieser Person gerne sprechen? Du darfst ja, egal welche Person, auch wenn die schon tot ist oder so.
Jetzt haben wir beim Herfahren gedacht, ich würde gerne mit Roy Bianco sprechen, wie er es schafft, so unfassbar gute Italo-Schlager-Musik zu machen, die mich brutal mitreißt, weil das ist eigentlich gar nicht mein, also eigentlich gar nicht meine Musik, aber das feiere ich zurzeit brutal ab.
Okay, also den hatte ich auch noch nie im Podcast. Ja. Interessant. Ein Jahr bezahlte Auszeit. Was würdest du machen?
Verlängerter Sommerurlaub mit meiner Familie.
Schön. Was war so für dich die wichtigste, vielleicht auch beste Entscheidung, die du bis jetzt in deinem Leben getroffen hast?
Meine Frau das Ja zu geben, aber nicht nur bei der Hochzeit, sondern schon die vielen Jahre zuvor.
Welchen Ratschlag würdest du denn so deinem 10, 20 Jahre jüngeren Ich geben, aus heutiger Sicht heraus? Mhm.
Verlier nicht das Vertrauen in deine Stärken.
Mhm. Das ist sehr gut.
Sehr schön. So, abgesehen von deinem eigenen Buch, was würdest du sagen, war das beste Buch, was du bis jetzt gelesen hast, was dich am meisten inspiriert hat?
Ja, es war tatsächlich auf der Reise in meinem eigenen Buchprojekt von Professor Volker Busch, Kopf hoch. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch, wie man quasi eben die Zuversicht behält in Krisenzeiten und angesichts der Gesamtsituation, sowohl in unserem eigenen Land als im Ausland, kann ich das nur jedem und jeder empfehlen. Lasst sich von den Krisen nicht unterkriegen, sondern bleiben wir zuversichtlich, dass wir ganz, ganz viel können.
Mhm. Also eigentlich für die aktuelle Situation auch hochaktuell dieses Buch.
Total.
Okay. Letzte Frage, für was möchtest du in Erinnerung bleiben?
Ich würde ganz gern dafür in Erinnerung bleiben, dass ich was bewirkt habe.
Mhm. Okay. Sehr so, gut. Falls jetzt einer von den Stilgenuss-Hörern nicht unbedingt uns schreiben möchte, sondern vielleicht dir selber oder beziehungsweise noch mehr Infos über dich haben möchte, dein neues Buch bestellen möchte, magst du da so ein paar Kontaktdaten uns mal verraten, wo man was über dich findet?
Sehr gern. Also unter www.aufladen-statt-ausbrennen.de, das ist auch der Titel des Buches, dort findet ihr ganz, ganz viel zu meiner Vision und Mission, was ich so getan habe, was ich aktuell gerade mache. Da gibt es auch die Links, wo man die Bücher denn bestellen könnte. Immer favorisiert im lokalen Buchhandel, aber es geht natürlich auch über andere Plattformen. Ansonsten auf LinkedIn, das funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich, würde ich sagen, alles, was halt im beruflichen Kontext und alles zum Thema KI Readiness stattfindet. Oder auch gerne auf Instagram, wobei ich da für den Moment sagen würde, das ist so ein Nebenschauplatz, auf dem noch nicht so wahnsinnig viel stattfindet, aber das sind so die drei Kanäle. Und eigentlich immer, wenn ihr Johannes Oberhofer sucht, dann glaube ich, findet ihr auch
mich. Findet man sofort was. Sehr schön. Okay. Janine, hast du noch? Nee? Du schaust mich immer noch so erwartungsvoll an, deswegen dachte ich. Okay. Hannes, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Für deinen ganzen Input, den du uns gegeben hast. Ich glaube, wir selber werden danach wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden und bei uns wird es auch noch ein bisschen sacken lassen. Wir müssen das noch etwas sacken lassen. So ist der richtige Satzaufbau, ja. Also, danke dir.
Ja, ich sage herzlichen Dank, dass ich zu Gast bei euch sein durfte und dass ihr mir die Zeit geschenkt habt und dass wir hier die hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen, damit mehr Energie nach draußen gestrahlt wird.
Sehr gut.
Das ist ein schöner Endsatz. Ja. So, und jetzt noch von meiner Seite, lieber Stilgenusshörer, liebe Stilgenusshörerin. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.
Das war's für heute von deinem Lieblingspodcast Stilgenuss. Du willst noch mehr? Kann ich verstehen? Dann folg uns einfach auf Instagram für die tägliche Dosis Stil und Genuss. Und natürlich besuch auch unser gleichnamiges Online-Magazin, wo wir noch viele weitere Dinge über einen bewussten und luxuriösen Lebensstil zu erzählen haben. Bis zum nächsten Mal und denk daran, genieße das Leben in vollen Zügen.